von jetzt auf gleich in ein anderes Leben. Schwestern in einem anderen Leben ist ein aufwühlender Roman, kann ich euch sagen. Es geht dabei um drei Schwestern und eine davon wird 1976 schwanger. Die 16-Jährige hält dann allerdings den Druck der Familie nicht aus und verlässt das Elternhaus. Zwei Jahre später wird eine verbrannte Leiche in den Niederlanden gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es Rebecca ist. Das hört sich spannend an, oder? Also ich finde das zumindest. Und über diesen Roman mit den realen True-Crime-Elementen spreche ich jetzt mit der Autorin. Hallo Christiane Wünsche.
Hallo Heike, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Also das Buch, ich musste mit dir ein Interview darüber führen. Also es liest sich ja wirklich wie ein Krimi, aber eigentlich ist es ja ein Roman über die Suche nach einem Platz im Leben. Also wie entstand deine Idee dafür?
Ja, die Idee entstand, als ich mit meiner Tochter im Wohnmobil in Schweden unterwegs war und wir auf diesen langen Fahrten durch dieses wunderschöne Land immer wieder den Podcast Zeitverbrechen hörten. Und da war ein Fall, der hat mich sehr berührt. Da geht es nämlich genau darum, dass eine Jugendliche verschwindet und im Grunde genommen ein komplett neues Leben anfängt, während die Familie glaubt, sie sei tot.
Und dann hast du als Schauplatz Niederbruch gewählt. Also da habe ich jetzt mal geguckt, das ist ein sehr kleiner Ort, zwei Kirchen und danach wird nur noch gesagt, in der Nähe von, was man noch besuchen kann. Also es ist wirklich ein kleiner Ort.
Es ist ein erfundener Ort, ne? Weil ich brauchte ein Dorf, was in der Nähe der holländischen Grenze liegt, aufgrund der Geschichte, ne? Dass eben ja Rosalie bzw. Rebecca verschwindet und eben über die grüne Grenze fährt. Und daher musste es ein Dorf sein, was ganz nah dran ist.
Okay, ist dir gelungen, das so auszudenken halt, dass es total klein auch rüberkommt. Ja, und dann die Zeit eben, 70er Jahre. Und im Gegensatz zu heute, Teenager-Schwangerschaften haben in den letzten 20 Jahren, habe ich jetzt mal in der Bundesstatistik geguckt, um die Hälfte abgenommen. Das heißt also, es werden gar nicht mehr so viele Teenager schwanger. Aber damals, 1976, war das ein massives Problem, was die Rebecca da hatte. Wie hätte man denn Rebecca sowohl emotional als auch sozial irgendwie in der Zeit auffangen können?
Ich glaube, zumindest wäre erstmal das Allerwichtigste gewesen, wenn sie ein gutes, enges Verhältnis mit ihrer Mutter gehabt hätte, um schon mal im Vorfeld darüber zu sprechen, was kann eigentlich passieren, wenn ich einen Freund habe. So auch sowas wie die Pille gab es 1976, glaube ich, auch schon. Ich bin sogar sehr sicher, also als ich bin ja von 1966, bin also etwas jünger. Meine Mutter, der war das sehr wichtig, dass als wir unseren ersten Freund hatten, dass wir sofort zum Frauenarzt gegangen sind und auch die Pille verschrieben bekommen.
Es gab sowas schon.
Genau, und das wird sicherlich in den 70er Jahren nochmal ein bisschen schwieriger gewesen sein, überhaupt die Pille verschrieben bekommen zu haben. Aber allein dieses Vertrauensverhältnis zu den Eltern oder speziell zur Mutter, das wäre ganz, ganz wichtig gewesen. Aber dieser Frau oder dieser Mutter steht ja ihre Frömmigkeit im Weg. Ne? Und deswegen funktionierte das nicht.
Genau, und es war ja damals auch noch ein richtiges Stigma. Ne? Also wenn die Tochter ungewollt in so jungen Jahren halt schwanger wird, dann fiel das ja auch automatisch auf die Eltern zurück. Ne?
Genau. Es ist tatsächlich so, dass diese Geschichte der ungewollten Schwangerschaft und auch der Adoption der zur Freigabe der Adoption des Kindes in meinem unmittelbaren Umfeld so stattgefunden hat. Da waren also zwei Jugendliche, die sich sehr geliebt haben und sie wurde dann schwanger. Die Familie war katholisch in dem Fall, streng katholisch. Und das Mädchen musste das Kind austragen, durfte es bei der Geburt nicht sehen und es wurde zur Adoption freigegeben. Also das ist damals tatsächlich gängig gewesen. Und dieses Mädchen, diese Frau hat da sehr drunter gelitten, im Grunde genommen ihr Leben lang. Und auch der Mann, der Vater. Das ist ein Trauma, was die beiden immer noch verfolgt.
Genau, kann man sich auch heute überhaupt nicht mehr so richtig vorstellen, ne? Weil es heute ja ganz andere Möglichkeiten gibt. Aber damals war eben auch die Rolle der Frau eine andere.
Ganz klassisches Rollenmodell immer noch, ne?
Genau, und jetzt hast du deine Familie irgendwie in diese 70er Jahre, in diese Zeit irgendwie einpassen müssen. Wie bist du dann mit deinen Gedanken so hingegangen, dass das dann authentisch wirkt?
Ja, ich bin ja selber, wie gesagt, aus der Zeit, ne? Ich bin ja selber 1966 geboren und schreibe sehr gerne über Dinge oder Familienkonstellationen, die ich selber kenne und selber auch gerne über die Zeit, in der ich groß geworden bin, weil meine häufigsten Erinnerungen oder meine tiefsten Erinnerungen sind eigentlich in dieser Zeit begründet.
Hm. Und du hast auch selber Schwestern?
Ich habe selber zwei Schwestern.
Die Miriam, das ist ja die jüngere Schwester von dieser Rebecca. Und in meinen Augen war die Jüngste eigentlich auch die patenteste. Also die hat irgendwo ganz klar gesehen, oh Mensch, wenn wir das jetzt nicht so machen halt, dann passiert irgendetwas Schlimmes. Und irgendwie hast du dir in dieser Familienkonstellation das auch genauso ausgesucht, dass die immer verschiedene Jobs praktisch bedienen?
Ja, genau. Verschiedene Rollen, verschiedene Charaktere. Diese beiden Geschwister, die beiden Älteren, die sind ja vom Alter näher aneinander. Die sind noch mehr aufgewachsen mit der Strenge ihrer Eltern. Ich glaube, das ist generell auch bei den ersten Kindern so, dass Eltern sich ja noch ausprobieren und die Jüngeren dann ein bisschen unbelasteter aufwachsen. Und ich glaube, darin liegt auch Miriams Unabhängigkeit begründet. Die ist so ein bisschen auch unterm Radar gelaufen. Die Großen waren so im Fokus, ne, die wilde Rebecca und die sehr brave, fleißige Ruth. Und Miriam, die macht so ihr Ding.
Die Älteste halt, die ist ja, wird ja wirklich beschrieben, dass sie immer vernünftig ist und irgendwie aufpasst. Ja, und irgendwie ist sie ja auch pflichtbewusst dadurch geworden, nicht wahr?
Genau, ich glaube, das ist auch die typische Rolle der ältesten Geschwister. Ich bin selber auch die älteste Schwester. Von mir wurde ganz viel Vernunft erwartet. Meine jüngere Schwester ist nur 11 Monate jünger und als sie auf der Welt war, musste ich vernünftig und groß sein. Und ein bisschen ähnlich, etwas entzerrter vom Alter ist es ja auch bei der Familie Ortmann. Und Ruth ist die Brave und die Vernünftige, die das Vorbild sein muss, aber im Grunde genommen eigentlich viel zu labil dafür ist.
Also ich fand aber die Rolle, die du ihr dann zugeschrieben hast, halt wahnsinnig interessant. Und zwar hat sie ja sich selber dann die Schuld gegeben, dass ihre jüngere Schwester halt dann verschwunden ist, dass sie einfach das Elternhaus verlassen hat. Weil sie hat ihr ja den Tipp gegeben, pass auf, in Holland, da kannst du abtreiben, weil sie wollte ja dieses Kind nicht. Und dieser Punkt Schuld, lass uns mal da kurz drauf eingehen. Du hast ihr dann eine psychische Erkrankung angedichtet, weil es ist ja eine fiktive Figur. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen?
Es ist so, dass psychische Erkrankungen in Umbruchssituationen auftreten. Ich selber habe nach meinem Studium mit psychisch kranken Menschen gearbeitet, also zum Beispiel mit schizophrenen Menschen oder mit Menschen mit einer bipolaren Störung. Und es ist ganz typisch, dass es halt aufbricht, wenn man eine Umbruchssituation hat. Zum Beispiel Kinder, die von zu Hause ausziehen, ihr Elternhaus verlassen. Das stand ja unmittelbar bevor bei Ruth. Die sollte ja nach Köln zum Studium ziehen und wollte das schon gar nicht. Also da merkte man schon einen inneren Widerstand, sich überhaupt von zu Hause zu lösen. Dann kam noch diese extreme Schuldgeschichte hinzu, die sie selber auf sich genommen hat, wo sie nicht drüber reden konnte. Und dann ist sie halt psychisch krank geworden. Und das ist ja zuerst auch gar nicht aufgefallen, ne? Weil der Kummer um die verschwundene zweite Tochter so groß war, dass es verdeckt wurde und gar nicht bemerkt wurde, wie merkwürdig sich eigentlich die Älteste inzwischen verhält, dass sie eben nicht weggeht, dass sie eine Magersucht irgendwann entwickelt. Und ganz spät fällt den Eltern ja eigentlich erst auf, was mit ihrem Kind los ist. Also es ist eine ganz große Tragik in diesem Buch, in dieser Geschichte.
Genau, es war auch wieder halt fühlbar, dass, also jeder hat auf sich selbst geguckt, aber eben nicht zu den Kindern, die ja auch halt, also die noch da waren und also auch irgendwie ein bisschen Fürsorge brauchten, ne?
Ich glaube, das ist ganz typisch, dass in solchen Krisensituationen, wenn so etwas Tragisches geschieht, etwas, was man ja gar nicht fassen kann, das eigene Kind verschwindet, wird später für tot erklärt, dass dann auch Familien auseinanderbrechen und dass dann jeder auch anders mit der Situation umgeht, eben so, wie es in ihm oder in ihr angelegt ist. Und jeder fühlt sich einsam, ne? Jeder fühlt sich von Grund auf einsam dann.
Besonders tragisch fand ich es, dass die Eltern irgendwie immer auf ihren beschädigten Ruf halt gepocht haben, halt so, dass die eine ist weggelaufen halt und ja, wie stehen sie dann in dieser Dorfgemeinschaft da? Was hätte denn eigentlich bei dir persönlich gesiegt damals, wenn du in dieser Situation gewesen wärst, so als Mutter?
Die Liebe zu meinem Kind, hoffe ich. Ja?
Genau. Ne?
Aber, ja, aber das ist eben damals auch noch eine andere Zeit gewesen. A, habe ich ja bewusst eine evangelische Familie gewählt. Jetzt nicht nur, weil ich selber evangelisch bin, sondern weil es halt diesen Hofkirchenhintergrund hat bei der Seite des Vaters. Das sind ja die evangelischen Kirchengemeinden, die sich lange Zeit verstecken mussten, hier in der im katholischen Niederrhein, und ihre Religiosität deswegen umso heftiger eigentlich ausgelebt haben. Und in diese Familie kommt jetzt diese Situation. Dann ist ja der Vater ist ja Schreiner, hat ja mit seiner Schreinerei sich einen guten Ruf verschafft in der Gemeinde, macht ja auch Aufträge für die Gemeinde, wie neue Gemeindebücherei stattet er aus, den Altar hat er gebaut und solche Dinge. Das heißt, denen ist halt natürlich ihre Gemeinde extremst wichtig und das steht denen komplett im Weg. Ihren christlichen Glauben, den vergessen sie fast darüber.
Genau, und das fand ich immer so verwunderlich. Ich bin jetzt genau anders aufgewachsen. Also ich bin in einer evangelischen Gegend aufgewachsen. Bei uns gab es für 6 Samtgemeinden nur eine katholische Kirche. Also irgendwie fand ich das wirklich befremdlich, halt so, dass die da halt ja, sich so verhalten. Ne?
Ja, das ist eine andere Situation hier am Niederrhein. Ich selber bin ja auch hier aufgewachsen. Wir waren als Kinder auf einer evangelischen Grundschule und waren umgeben von katholischen Christen. Jetzt ist es natürlich komplett anders, aber als wir klein waren, war evangelisch zu sein, war schon mal was Besonderes und man war schon mal gleich Außenseiter. Und so in diesem Zusammenhang muss man eigentlich die Situation der Familie sehen.
Wie genau legst du denn eigentlich vorher fest, was die Figuren erleben?
Also es gibt natürlich einen Rahmen. Ich schreibe ja ein Exposé für meinen Verlag, wo ganz klar ist, wo geht die Geschichte hin, was ist die Ausgangsposition, was sind Zwischenstationen. Aber in diesem Rahmen entwickle ich natürlich die Geschichte auch oder entwickelt sich die Geschichte von allein auch weiter, weil ich ja mit meinen Figuren lebe und aus der Perspektive einer gewissen Person ja meine Geschichte schreibe. Und dann wird manchmal ganz klar, die Person kann jetzt nur so und so handeln, denken, fühlen und daraus entwickeln sich auch eigene kleine Szenen.
Genau, und jetzt hast du dich von diesem True Crime halt, wie du eben gesagt hattest, inspirieren lassen. Wie weit ist es denn eigentlich tatsächlich passiert und wo fängt deine Fiktion an?
Also es ist tatsächlich passiert, dass ein junges Mädchen mit 16 von zu Hause verschwindet. Die Gründe sind völlig andere. Es ist auch nicht in Deutschland passiert. Sie ist tatsächlich aus Holland verschwunden und ist dann in Deutschland untergetaucht. Sehr lange, jahrzehntelang. Auch diese Geschichte, dass jemand anderes dass jemand anderes gefunden wurde, eine Leiche gefunden wurde und man glaubte, das ist eben die Verschwundene. Das ist tatsächlich auch so gewesen, aber auch wieder ein völlig anderer Hintergrund. Die Familienkonstellation ist natürlich eine komplett andere. Und was das Mädchen erlebt in ihrem Leben und die Frau erlebt in ihrem Leben, ist auch völlig anders. Und wie gesagt, auch die Geschwister, die Eltern, hat so nicht stattgefunden. Es ist nur dieser Schlüsselmoment. Jemand verschwindet, wird für tot erklärt, lebt inkognito dieses Leben. Und mein Ansatz war der, was passiert eigentlich mit der verlassenen Familie? Ne, das ist etwas, was mich sehr interessiert hat, was in diesem True Crime gar nicht aufgetaucht ist.
Ich fand es total interessant, halt, dass du dann anhand dieses Verschwindens diese Rebecca halt miterleben lässt, wie sich auch Deutschland politisch halt geformt hat. Also es geht dann um die RAF, Terroristen, um die Punkbewegung und überhaupt so diese Denkweise, wie sie sich so langsam wandelt. Wenn du das jetzt als Exposé hast, hast du das auch immer schon vor Augen, das und das passiert in den Jahrzehnten? Wolltest du darüber auch halt einen Abschnitt bringen?
Ja, das stand tatsächlich vorher fest. Ich schreibe sehr gerne über zeitgeschichtliche Zusammenhänge in Deutschland, wie ich sie selber auch erlebt habe. Und diese einzelnen groben Stationen, die waren im Exposé zu angelegt. Allerdings entwickeln die sich natürlich, bekommen die ihr Leben erst, wenn ich schreibe und entwickeln sich dann auch weiter. Auch die Bioszene, das war mir auch wichtig, das mit einzubringen. Also, weil Rebecca ist ja auf der Suche nach einem Sinn im Leben und nach dem Glück. Und das sollte rauskommen, indem sie verschiedene Stationen durchläuft, verschiedene Szenen besucht, in denen im Grunde genommen das Glück gepredigt wird oder verheißen wird auf eine bestimmte Art und Weise. Nur so findest du den Sinn in deinem Leben, wenn du das und das so machst. Ne? So, aber sie findet natürlich letztendlich ihren eigenen Weg. Er wird auch nie wirklich glücklich, weil sie ja natürlich mit dieser Tragödie lebt und auch mit diesem extremen Schuldgefühl weiterhin lebt, was sie versucht abzuspalten. Weil sonst gelingt es nicht. Sie muss es abspalten.
Genau, weil sie merkt ja auch, dass es nicht so normal ist, dass man einfach so die Familie verlässt und sich nie wieder meldet. Ne?
Ja, sie legt sich natürlich Gründe zurecht, ne, warum sie meint, das muss jetzt so sein, wirft ihren Eltern ja auch etliches vor und muss eigentlich die meiste Zeit in dieser neuen Identität leben, um überhaupt ihr Leben bewältigen zu können. Das heißt, dieser Blick zurück, der gelingt ihr nur selten. Und das muss auch so sein, weil wenn sie das tun würde, zu oft zurückzugucken, dann hätte sie sich vielleicht früher schon bei ihrer Familie gemeldet.
Wie wichtig ist dir eigentlich persönlich Familie und ein geborgenes Heim? Also wie definierst du persönlich für dich Geborgenheit?
Für mich ist das Vertrauensverhältnis zu meiner Familie sehr, sehr wichtig, zu meinen Eltern und zu meinen Geschwistern, aber auch zu meiner eigenen, inzwischen erwachsenen Tochter. Wir haben einen großen Familienzusammenhalt, auch mit meinen ganzen Neffen und Nichten. Da finden regelmäßige Treffen statt. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Anker in meinem Leben. Eigentlich fast wichtiger als Freunde, aber genau diese Frage mache ich ja auch auf in meinem Buch. Ne, was trägt mehr durchs Leben? Die Familie oder vielleicht auch wahlverwandte Freunde. Was ist, wenn ich keine Familie habe? Wie kriege ich dann trotzdem ein glückliches Leben hin?
Und hast du jemals davon geträumt, irgendwie so ein anderes Leben zu führen, wie jetzt halt die Rebecca die Chance bekommen hat?
Ehrlich gesagt eigentlich nein. Also zwischendurch kommt einem manchmal der Gedanke, was wäre denn, wenn man jetzt zum Beispiel in eine schönere Landschaft auswandern würde, ne? Weil also den Niederrhein, ich finde es nicht immer so schön hier landschaftlich, da gibt es wesentlich spektakulärere Landschaften. Aber das hält mich immer davon zurück, dass hier meine Familie ist und hier meine Bezugspersonen, meine Freunde, Freundinnen sind und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen und mache hier weiter als Christiane Wünsche.
Wenn du bei der Länderauswahl denn freie Hand hättest, ne, wo würdest du denn dann vom Niederrhein halt mal hinfahren, also um dort zu leben?
Norwegen. Da bin ich nämlich letztes Jahr im Urlaub gewesen. Norwegen ist einfach wunderschön.
Wenn du das geschrieben hast, hattest du eigentlich eine Lieblingsfigur in deinem Roman?
Das kann ich nicht so sagen, weil ich ja in dem Moment, wenn ich aus der Perspektive einer bestimmten Person schreibe, dann denke ich und fühle ich wie diese Person. Also ist das in dem Moment meine Lieblingsfigur. So mache ich das immer. Also deswegen kann ich das nicht sagen. Aber natürlich mag ich Miriam besonders. Dieses Beherzte und immer wieder das Glauben, den Glauben daran, dass alles gut wird. Das mag ich natürlich sehr. Aber ich kann mich auch sehr gut in Rebecca hineinfühlen, ne? Aufgrund ihres Traumas, was sie erlebt hat.
Ja, ich konnte sogar Ruth verstehen, ne? Dass die Belastung für sie einfach so groß war.
Auf jeden Fall. Also ich finde, für Ruth hat man auch ganz viel Mitgefühl, ne? Auch am Schluss dann. Ne? Und auch die Mutter kann ich verstehen. Ne? Diese Härte und diese, ja, wie geht man als Mutter damit um, wenn so etwas passiert? Man ist nicht mehr wie vorher. Das Leben ist ein anderes und man flüchtet sich vielleicht auch in bestimmte Dinge oder steigert sich hinein in irgendwelche Dinge, was gewesen ist und spaltet auch die eigenen Schuldgefühle ab, um es erträglich zu machen.
Genau, und sie hätte ja auch gegen ihren Mann vielleicht mal ein Argument geben können. Halt, das hat sie ja dann auch nicht, ne?
Nee, das hat sie auch nicht gemacht. Und sie haben sich ja mit ihrem Mann auch immer weiter entzweit, ne? Dann wird er ja auch noch krank, da muss sie sich um ihn kümmern. Und eigentlich leben diese beiden Menschen jeder so in ihrer eigenen Welt irgendwann, ne? Und haben wenig Berührungspunkte noch. Und ich glaube, das ist aber auch ganz typisch, wenn ein Verbrechen eine Familie zerreißt, dann passiert genau das. Also ich glaube, es ist selten, dass Menschen dann eng zusammenhalten. Also es wäre gut, wenn es gelingen würde, aber dieses Drama, diese Tragik ist so raumgreifend und greift so auch in die eigene Persönlichkeit ein, dass man sich, glaube ich, manchmal gar nicht selbst wiedererkennt.
Du bist ja gerade hier in einem Buchpodcast. Welches Genre liest du eigentlich am liebsten?
Also ich lese sehr gerne Krimis tatsächlich. Ne? Krimis, Thriller nicht so sehr, aber Krimis lese ich gerne. Ich habe jetzt mir gerade auch den neuen, also relativ neuen von Fred Vargas bestellt. Also ich liebe Fred Vargas. Ich mag die Art, wie sie schreibt. Die Sprache, ich mag Bücher gerne auch, in denen eine schöne Sprache verwendet wird. Also ich lese zum Beispiel auch sehr gerne John Irving, das ist jetzt kein Krimi. Dichte Geschichten, dichte, dicke Bücher. Wenn ein Buch zu dünn ist, dann bleibt es liegen.
dann ist man ja auch zu schnell durch.
Genau.
Und dann so als letzte Frage noch, hast du inzwischen ein neues Projekt, an dem du gerade arbeitest? Darfst du uns darüber schon was sagen?
Also ich habe ein neues Projekt, an dem ich arbeite. Das soll im Herbstprogramm 2025 erscheinen. Und aber worum es geht, das möchte ich noch nicht verraten. Nur soweit, es geht auch wieder um Geschwisterkonstellationen. Es geht um ein Geheimnis, was in der Vergangenheit liegt und was in die 50er Jahre zurückgeht. Es spielt an zwei Schauplätzen, spielt am Niederrhein und noch woanders, aber das möchte ich nicht verraten, an einem ganz tollen Ort, den ich selber mal besucht habe.
Okay, dann sind wir gespannt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier die vielen Fragen zu beantworten. Es waren 17.
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Danke, es hat mir großen Spaß gemacht.
Schwestern in einem anderen Leben liest sich extrem spannend, ohne ein Krimi oder ein Thriller zu sein. Es geht um das Verschwinden einer 16-Jährigen, die später für tot erklärt wird. Welches Leben sie führt, verrät euch der Roman Schwestern in einem anderen Leben von Christiane Wünsche. Die Rezension dazu findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.